Guten Abend. Guten Abend, liebe Geschwister. Schön euch wiederzusehen, eure Gesichter zu sehen, schön wieder da zu sein und tiefer einzusteigen in unseren Petrusbrief. Ich hoffe, ihr geht jetzt mit mir weiter den Weg. Unser Studium, Vers 22 und die folgende sind dran in 1. Petrus Kapitel 1. Und bevor wir das tun, bevor wir das lesen, wollen wir wieder beten. Nach unserer guten Gewohnheit lade ich euch herzlich ein, mit mir zu beten, den Herrn um den guten Segen zu bitten und für die all die einstehen, die heute nicht da sein können.
Amen.
Herr, das ist wirklich ein Privileg und Vorrecht, in dieser Art und Weise dein Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, in dieser Gemeinschaft über so langen Zeitraum so intensiv darüber nachzudenken, was du uns Herrliches bereitet hast, geschenkt hast in Jesus Christus und welche Auswirkungen das hat für jetzt und für die Ewigkeit. Und ich weiß, dass wie viele Menschen danach hungern, wie viele Menschen danach dürsten, wie viele Menschen auch heute gerne hier sein würden und die Möglichkeit nicht haben, vielleicht weil sie krank sind, weil sie verhindert sind, weil sie weit, weit weg wohnen, aber in dieser Gemeinschaft gern dein Wort studieren dürfen. Und nicht, dass ich von mir groß halte und das ist nicht das, was ich meine, sondern Herr, dass du uns eine Beständigkeit schenkst und eine Gemeinschaft schenkst, einen gemeinsamen Glauben, eine gemeinsame Liebe zu dir. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der uns in die Wahrheit immer wieder aufs Neue hineinnimmt und diese Wahrheit immer wieder aufs Neue herrlich, kostbar und groß macht. Und das ist mein Gebet für heute. Herr, in aller Begrenztheit und Schwachheit bitte ich dich, Herr, das, was du in der Vorbereitung mir so aufs Herz gelegt hast, was in meinem Herzen wieder groß geworden ist, dass ich in der Lage bin, es weiterzugeben und dass du es, Herr, in die Herzen selbst hineinlegst und es bestätigst, wenn es von dir ist, dass du es ihnen groß machst und dass es wieder zum Trost, zum Glauben, zur Freude, zur Stärkung und zur Ausrichtung wird. Das vermagst du zu tun und ich glaube, dass du Gebete hörst und darum, wenn wir in deinem Namen bitten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in deinem Namen ist, dass wir da tiefer hineinkommen in das Verständnis deiner selbst. So bin ich dir dankbar und rechne damit, dass du auch dieses Gebet erhörst. Jesus, in deinem Namen. Amen. Ganz ungewohnt, dass es hell ist, gell? Das ist, ich bitte euch nun wieder, den 1. Petrusbrief aufzuschlagen. Vers 22 ist immer noch der Gegenstand unseres Studiums. Ich lese den Vers 22 euch nochmal vor. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen. Wir haben diesen Vers und die Aussage von diesem Vers in den Kontext oder in den Zusammenhang von dem Petrusbrief hineingestellt. Wir haben uns damit darüber Gedanken gemacht, welche Stellung er in dem Prozess der Heiligung einnimmt. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, warum Petrus hier auf einmal über die Bruderliebe redet. Und dann mit diesem ganzen Thema des neuen Bundes, der Befähigung zu lieben, die Befähigung, sein Gebot und seine Gesetze zu halten, da haben wir versucht, dieses einzuordnen. Und Ich möchte mit euch gerne nochmals diesen Vers anschauen. Wir haben, wenn ich das jetzt so sagen darf, einen Überblick geschaffen, den einigermaßen in den Zusammenhang hineingestellt und so in gewisser Weise die Bedeutung oder die Aussage, hoffe ich zumindest, verstanden und einordnen können. Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen tiefer gehen und im Einzelnen diesen Vers in den einzelnen Aussagen, in den einzelnen Worten und in dem Aufbau mit euch anschauen und vor allem dann euch aufzeigen, wie er dann überleitet oder wie er zu dem nächsten Abschnitt kommt. Vers 23 beginnt ja, denn ihr seid, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. So, und dieses Denn, eine Begründung, bezieht sich ja auf das, was vorher kommt. Petrus spricht über die Reinigung unserer Seelen, über die Reinigung unserer Herzen und dann kommt er zu einer Schlussfolgerung, denn ihr seid wiedergeboren. Was hat die Reinigung unserer Seelen, unserer Herzen mit der Wiedergeburt zu tun? Das ist die spannende Frage und diesem Gedankengang würde ich gern mit euch nachgehen und entfalten und so gut wie möglich auslegen und es erklären. Also Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Liebe gereinigt habt. Also das ist der erste Satz und dann kommt so Last, kommt die Anwendung. Es geht hier um diese Reinigung der Seele. Die Verse davor sprechen über das Erlösungswerk Jesu Christi durch sein Blut. Das zeigt uns die Grundlage, das, was es braucht für die Reinigung, das Blut Jesu Christi. Durch das sind wir gereinigt worden. Das schafft die Erlösung, die vollkommene, herrliche, ein für alle Mal geschehene Erlösung, die wir brauchen. Und jetzt spricht Petrus über den Ort oder über den Gegenstand, der gereinigt werden soll. Und das, was gereinigt werden soll, das ist dein und meine Seele. Und hier allein müssen wir ganz kurz innehalten und uns die Frage stellen, was wird da gereinigt? Was bedeutet, dass wir unsere Seelen gereinigt haben oder dass unsere Seelen gereinigt worden sind? Was ist da gereinigt worden? Was ist der Ort? Was ist der Gegenstand der Reinigung? Wie reinigt man eine Seele? So wie man, wie reinigt man einen Körper? Ist schon eher verständlich. Da geht man ins Bad oder in die Dusche oder in die Sauna oder wo auch immer und dann beginnt man sich zu reinigen. Und die äußere Reinigung braucht bestimmte Dinge, um diese Reinigung zu erfolgreich zu bewerkstelligen. Aber wie reinigt man die Seele? So, wie geht man nach innen? Oder ist das doch nicht innen? Ich bin davon überzeugt, dass dieses Wort Seele weit mehr ist als nur die Reinigung des unsichtbaren Menschen. Also Seele als etwas, was in uns wohnt. Das ist einer meiner Meilensteine in meinem Verständnis über den Menschen gewesen, als ich zu dem Punkt kam oder zur Erkenntnis im Studium, dass der Mensch nicht nur eine Seele hat, sondern eine Seele ist. Das war für mich revolutionär, muss ich euch ehrlich sagen. Als ich verstanden habe, dass der Mensch nicht nur eine Seele in sich besitzt, also etwas sozusagen so Geistförmiges, das dann nach dem Tod den Menschen verlässt, die Seele sozusagen verlässt den Menschen, da haben wir den Körper und dann haben wir die Seele. Und die Seele findet man halt nicht, aber den Körper sieht man. Und dann haben wir noch einen Geist. So in dem Verständnis der Dreiteilung des Menschen, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, habe ich das Gefühl, haben wir bei den Glaubensgrundlagen, die wir hier am Freitags, ich glaube, war es doch Freitags, oder? Victor, am Freitags abgehalten haben, haben wir darüber nachgedacht und ich habe den Versuch unternommen, euch aufzuzeigen, dass dieses Verständnis von der Dreiteilung des Menschen ein sehr stark philosophisches und griechisch-philosophisches Verständnis ist. Dass die Bibel und vor allem vom Hebräischen her nicht in diesen Kategorien denkt, sondern ganzheitlich denkt. Also der Mensch besteht nicht sozusagen aus mehreren Teilen, der Mensch ist eins, aber wir haben verschiedene Aspekte des Menschen. Und ich glaube, dass Petrus da sehr, sehr im Hebräischen verankert ist und wenn er von der Seele spricht, er nicht nur von dem Inneren des Menschen sozusagen redet, sondern viel größer da denkt, viel ganzheitlicher denkt. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 8, was er schreibt. Wir haben da über die Liebe und den Glauben an unseren Jesus Christus gesprochen, als wir uns diesen Vers angeschaut haben, und dass diese Glaube und diese Liebe zu Jesus unsere Rettung ist. Und schaut, ich lese euch vor. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Das Ziel unseres Glaubens ist die Rettung unserer Seelen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass nur unsere Seele gerettet wird, unser Geist dann nicht? Bedeutet das, dass nur unsere Seele gerettet wird, aber der Körper nicht? Und ich sage so, in manchen Verständnissen über den Menschen, Geist, Seele und Leib, ist sogar das Verständnis eigentlich, dass die Seele das Böse ist und der Geist das Gute ist, beziehungsweise das wiedergeboren wird. Und das ist wichtig für uns, dass wir hier schon mal ein Grundverständnis uns schaffen, was meint Petrus als Seele. Denn später kommt das Thema der Wiedergeburt und dann müssen wir darüber nachdenken, was wird da wiedergeboren. Aber von was redet ihr? Also die Rettung, die wir haben und das Erbe damit verbunden, ist doch weit größer, als dass nur unser sozusagen innermaterieller Mensch gerettet wird. Sondern die Rettung ist doch ganzheitlich, oder? So, die Rettung betrifft nicht nur unsere nicht greifbaren, nicht sichtbaren Menschen, sondern die nicht materiellen, sondern die betrifft auch den materiellen. Wenn Jesus kommen wird, werden wir verwandelt werden. Und das Unsterbliche wird das Unsterbliche anziehen und dann
wir werden ganzheitlich gerettet. Und die Rettung ist immer ganzheitlich. Die ist nicht nur ein Teil vom Menschen. Was ist, ich will jetzt nicht so arg in den Bereich der Menschenlehre, Anthropologie wieder zu ausschweifen und somit wieder von einem eine Abzweigung nehmen, die uns ein paar Wochen kosten würde, sondern euch kurz zusammenfassen, was nach meinem Verständnis das Wort Seele, das im Neuen Testament Luthers gebraucht und Luther es als Seele übersetzt. Also ich sage so, der Luther hat im Prinzip dieses Wort Seele eigentlich erfunden, ins Deutsche übersetzt, weil es kein Gegenüber so gab. Dieses Wort Seele kommt von dem hebräischen Wort Nefesh. Und das beschreibt den Bedürftigen und den hinfälligen, auf Gott angewiesenen Menschen. Es beschreibt einen, der bedürftig ist, dass Gott ihm am Leben erhält. Dass Gott ihn bewahrt, dass Gott ihn beschützt, dass Gott ihn am Leben erhält. Das Wort Nefesh vom Alten ins Neue Testament, vor allem im Alten Testament, sehr, sehr groß gefüllt und erklärt, kann vieles, vieles bedeuten. Dieses Wort Seele, ich nehme jetzt dieses Wort, dieses Wort Seele kann zum Beispiel Atem bedeuten. Dieses Wort Seele kann zum Beispiel Rachen bedeuten. Es kann Hals bedeuten. Es kann Blut bedeuten. Das alles im Prinzip, was wir brauchen zum Leben, das der Mensch zum Leben braucht, wird oft mit dem Wort Seele beschrieben. Alles, was du und dich brauchst, um zu überleben, das, alles, was die Materie, diese tote Materie, die auf der Erde lag, ein Klumpen Erde, als Gott kam und durch seinen Geist den Odem des Lebens einblies, wer weiß, was da steht im 1. Mose Kapitel 2. Und Gott hauchte den Menschen an, blies einen Lebensodem und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, heißt das. Wichtig ist nochmal, und da heißt nicht, und so bekam der Mensch eine lebendige Seele. Das Bild ist nicht das. Da liegt ein Klumpen Erde und dann kommt sozusagen Gott und haucht ihn an und dann kommt auf einmal sozusagen die Seele so unsichtbar in den Körper, also in diese Materie hinein und dann steht der Klumpen Erde und innen ist sozusagen die Seele. Das ist nicht das Bild. Das Bild ist, der Geist Gottes macht, dass die Materie lebt. Allein das kann man uns nicht recht denken. Freunde, ich sage nicht ohne Grund diese Dinge, die werden wichtig sein, wenn die Verse 23 bis 25 nachdenken, weil da redet Petrus über diese natürliche Schöpfung, wie sie gezeugt und entsteht und besteht. Und dann redet er über die geistliche Schöpfung, wie sie entsteht und besteht. Und die Seele gehört erstmal zu der natürlichen Schöpfung. Sie gehört zu dieser Welt. Und die ist darauf angewiesen, dass Gott diese Materie am Leben erhält, indem dass er macht, dass das lebendig ist mit all dem, was der Körper braucht, indem er macht, dass da das Blut fließt. Denn das heißt, denn die Seele ist in dem Blut. Und das veranlasst Zeugen Jehovas zum Beispiel, keine Bluttransfusion anzunehmen. Warum? Dann kriegen sie halt noch die Seele von irgendjemandem noch zusätzlich mit hinein. Die kommen mit ihrer eigenen ja nicht zurecht und dann kommt noch so eine Zusatzseele rein. Und je nachdem, ist sie gut oder schlecht, wird es nicht so einfach, gell? Also das ist, da ist das Verständnis, dass in den Blutadern, im Blut sozusagen die Seele wohnt. Aber was Gott damit sagt, das Blut, das ist die Seele, denn die Seele ist im Blut, das heißt Leben. Wir könnten im Prinzip all diese Umschreibungen der Seele mit einem Wort übersetzen, lebendig, Leben. Bedürftiges, auf Gott angewiesenes, von Gott abhängiges Leben. Und wenn eine Seele irgendwo hingeht, dann schwebt sie nicht irgendwie von Ort zu Ort, sondern dann heißt es, da geht ein Mensch hin, ein bedürftiger Mensch, der Hunger hat, der Durst hat, der Atem will und all diese Dinge. Es ist eine Umschreibung des Menschen, eines Hinfälligen, eines Bedürftigen, ich würde das sogar so sagen, eines erlösungsbedürftigen Lebens. Wenn wir das kurz zusammenfassen oder auf den Punkt bringen, dann geht es um das Leben. Wenn Petrus davon spricht, dass wir gerettet werden, das Ziel unserer Rettung ist, dass wir leben, dass unser Leben gerettet wird. Und genauso, denke ich, spricht er, wenn er sagt, dass ihr euer Leben durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Liebe gereinigt hat. Hier geht es nicht nur um die innere Reinigung sozusagen. Das hat was schon damit zu tun, werden wir gleich sehen. Dann kommt es nämlich aufs Herz drauf an. Hier aber spricht Petrus erstmal allgemein. Er springt, dass wir unser Leben, dass wir Gott, von Gott empfangen haben und das erstmal mal gefallen ist, dieses Leben unter die Herrschaft der Sünde gekommen ist und verfinstert am Verstand und dementsprechend mit all den Auswirkungen blind den Ungehorsam, in den Begierden dahin leben, sich selbst zerstören. Petrus spricht darüber, dass wir, als wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, an unseren Jesus Christus, dass wir unser ganzes Leben durch die Wahrheit, darüber reden wir gleich, aber dass wir unser ganzes Leben gereinigt haben, nicht nur ein Aspekt, nicht nur ein Türchen, so Schlafzimmer oder die Küche oder das Arbeitszimmer und den Abstellraum oder die Garage, das ist voll für uns, welche Bilder man auch gebraucht, sondern er redet davon, dass unser ganzes Leben unter die Reinigung gehörte oder unser ganzes Leben gereinigt worden ist durch das Blut Jesu Christi. Nicht nur ein Aspekt, nicht nur der innere Teil des Menschen, sondern ganzheitlich wurden wir gereinigt. Und wenn wir ganzheitlich gereinigt wurden durch das Erlösung Jesu Christi, dann hat das auch ganzheitliche Auswirkungen. Also auf alle Bereiche meines Lebens. Es gibt nichts, was das Blut Jesu Christi nicht erreicht hat. Es gibt nichts, was der Wirkung der Reinigung ausgenommen wäre. Das, was er beschreibt, ist, dass unser ganzes Leben gereinigt worden ist, unter diese Wirkung gekommen ist. Ich denke, in dieser Richtung spricht er hier. Um was geht es hier? Was ist der Gegenstand der Reinigung? Es ist dein und mein Leben. Und ich hoffe, wenn dass ihr mir da folgen könnt und ich hoffe, ihr könnt verstehen, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen es hat. Das heißt, das, was Gott reinigen möchte, ist komplett alles. Alle Aspekte deines Lebens, alle Aspekte deines Lebens, dich durch und durch. Das ist was das Ziel, worauf es geht. Und das ist wiederum auch das Ziel, das ist nicht nur die Rettung. Denn durch diese Reinigung werden wir gerettet, indem das alte, hinfällige Leben gereinigt und somit dann neu gemacht wird, erreichen wir das Ziel unseres Glaubens und das ist unsere Rettung. Also das ist das Erste. Wir reden hier von dem Gegenstand oder der Gegenstand der Reinigung und das ist dein und mein Leben. Könnt ihr mir soweit folgen? Nur wenigstens ganz, ganz grob. Wenn ihr denkt, was hat es mit diesen Menschen und Leib und Seele und Geist? Es gibt Aufnahmen, da könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich kann euch gerne auch darauf verweisen, wo ihr es nachhören könnt. So etwas über die Anthropologie des Menschen. Da müssen wir, glaube ich, viel hebräischer denken, viel alttestamentlicher und somit viel ganzheitlicher denken, als so, weil ich als in diesem, sag ich mal, griechisch-philosophischen Gedankensystem, ich glaube, wenn man da konsequent da nachgeht, dann, ich glaube, da wird man schizophren. Dann denkt man, irgendwie bin ich mehrmals da. Und da gibt es etwas, was gut ist in mir, was dann schlecht ist in mir, dann etwas, was Gott liebt und etwas, was Gott nicht liebt. Und dann denkt man, ich bin schizophren. Ja? So, der eine Willi mag das, der andere Willi mag es nicht. Das ist, ich halte das nicht für ein biblisches Verständnis, sondern wir müssen ganzheitlich da denken. Und Gott rettet ganzheitlich, heilt ganzheitlich, reinigt ganzheitlich. Nur, das ist ein Prozess. Und das geht bis in die Ewigkeit hinein. Also, Ort der Seele, Ort der Reinigung, Gegenstand der Reinigung, das ist dein und mein Leben. Wie gereinigt wird, wir könnten so sagen, das Mittel der Reinigung, das ist die Wahrheit. Schaut mal, da heißt nochmal, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Wie wird dein und mein Leben gereinigt? Das Mittel der Reinigung ist die Wahrheit. Hier wird ein Ausdruck gewählt, gegen die Wahrheit, was etwas befremdlich klingt. Was bedeutet gegen die Wahrheit? Es gibt verschiedene Übersetzungen dieses Wortes gegen. Starten wir mal mit diesem, so wie es da steht, gegen die Wahrheit. Je nach Übersetzung, glaube ich, gibt es auch Varianten. Das heißt, mein Leben wird gegen die Wahrheit gestellt. Es kommt in Konfrontation mit dieser Wahrheit. Damit so diese Reinigung kommt, wird das gegenübergestellt. Um die Reinigung zu bewirken, muss dieses Leben, die Seele, muss der Wahrheit ausgesetzt werden, können wir vielleicht so sagen. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es muss eigentlich sozusagen in diese Wahrheit eingetaucht werden. Es muss in der Wahrheit aufgehen. Wenn man sauber werden will, dann macht man nicht so ein bisschen Besprengung. Dann macht man nicht nur so, das war's, bin sauber. Das ist keine Reinigung. Je mehr, das ist wie in unserem Körper. Ich stelle mir das vor, wie das Einlassen einer riesen Badewanne, und in der man komplett untergeht. Das ist ein gutes Bild übrigens für die Taufe. Und dann muss man schrubben, sozusagen. Dann muss das Wasser und mit den Waschmitteln, die da drin sind, muss die Wirkung entfalten und den Dreck auflösen. Das muss es weich machen, es muss es die Poren aufmachen und dann muss es rauswaschen. Es ist nicht einfach nur so etwas, geschwind drüber, kurz, wie manchmal meine Kinder duschen, zick, fertig. Ich sag, was? Gründlich Haare waschen, nicht besprengen, waschen, dem Wasser sich aussetzen, der Wirkung und der Kraft des Wassers sich aussetzen, für eine Zeit lang. Es braucht eine Zeit lang, damit das dann passiert, was es machen sollte, nämlich sauber machen. Und hier, wir können das so umschreiben, die Seele, das Leben wird wie sauber gemacht, indem wir unser Leben in die Wahrheit uns hingeben, der Wahrheit uns hingeben, sozusagen in die Wahrheit eintauchen. Die Wahrheit muss uns umhüllen. Wir müssen in ihr sein oder durch sie gehen, durch die Wahrheit gehen, ihr uns dieser Wahrheit aussetzen. Und dann beginnt diese Wahrheit ihre Wirkung, diese reinigende Wirkung. Dann beginnt sie, dein und mein Leben zu reinigen, dein und mein Leben aufzuweichen. Dann werden Dinge aufbrechen, von denen du keine Ahnung hattest, dass sie da waren. Dann werden Krusten weich und dann kommen Dinge raus, wo du sagst, hey, ich sag so, dann stehst du aus der Badewanne aus und denkst, wieso ist es so braun? Ich dachte, ich war gar nicht so schmutzig. Oder du duschst dich und dann spülst und auf einmal unten läuft die Brühe und du denkst, wie schmutzig war ich denn überhaupt? Und dieses reinigende Wasser beginnt dann all das aufzulösen. Und das ist der Prozess, von dem hier die Rede ist, dass wir unser Leben in das Licht der Wahrheit gestellt haben, uns dieser Wahrheit ausgeliefert haben, bereit waren, dass die Wahrheit uns umhüllt. Was ist das? Was ist die Wahrheit? So, alles richtig, was ihr gesagt habt. Wunderbar. Die beste Antwort ist natürlich, und da beginnen wir, das ist Jesus, der das Wort Gottes ist. Und das Wort wurde Fleisch. Mit diesem reinigen Zweck. Absolut wichtig. Das Erste, was wir festhalten, diese Wahrheit, die uns umhüllen muss, die in der wir eintauchen müssen, der wir uns aussetzen müssen, das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Und dieses Wort ist Christus. Das ist das Wort von Christus. Wir können es nochmal anders umschreiben. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium von Jesus. Das ist die Lehre über Jesus Christus, sein Wesen und sein Werk. Darf ich an dieser Stelle schon mal kurz etwas, schon mal eine Weichenstellung machen? Du wirst ohne die Wahrheit nicht sauber. Es braucht die Wahrheit, das klare, absolute, klare, das klare Wort, das klare Evangelium von Jesus Christus. Ohne diese Wahrheit wird niemand sauber. Sorry, wenn jetzt meine Kinder da missbrauche dazu. Meine Tochter duscht überhaupt nicht gern. Und ich hoffe, ich komme heute nach Hause und die hat geduscht. Ich habe es heute ihr gesagt, sie muss. Heute ist Deadline. So, wir können sagen, ja, von McDonald's oder Burger King so ein Feuchttuch mitnehmen und ein bisschen reiben. Könnte ja sauber machen. Das reicht doch. Bloß nicht zu viel der Wahrheit aussetzen. Da wird man ja nass, das kostet ja auch was. Eine Überwindung, wenn man es je nachdem kalt, wie auch immer, ich muss das jetzt nicht entfalten. Der Punkt ist, und der Mensch neigt dazu, sich dieser Wahrheit zu entziehen. Er wünscht, sauber zu werden, aber bloß nicht duschen gehen. Er will gern sauber werden und rein werden, aber bloß nicht baden gehen. Bloß sich nicht der Wahrheit aussetzen, weil verschiedene Gründe dazu beitragen, unter anderem, ja, das spaltet oder das ist nur Theorie, das ist nur Theologie, das ist alles verkopft. Habe ich wiederum bei all dem Segen immer wieder begegnet, dass da, wo das passiert, heißt, ja, alles so verkopft, alles so theoretisch, denke ich. Ohne diese Wahrheit gibt es keine Reinigung, gibt es keine Reinigung. Also dieses Wort der Wahrheit, das ist das, in dem wir völlig aufgelöst werden müssen sozusagen, uns völlig da hineingeben. Wenn wir das nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, weil wir uns scheuen, weil wir nicht wollen, dann werden wir auch nicht rein. Ihr kennt bestimmt, doch ich fange so, Hebräer, weil jetzt die Woche Hebräer drin war, ist der Brief jetzt so fest in mir wieder drin. Hebräer 4, Vers 12. Ihr kennt den Vers, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Da wird jeder bloß nackt. Da kannst du nichts verbergen. Da kannst du nichts verstecken. In dem Moment, in dem man sich diesem Wort aussetzt, beginnt es, seine Wirkung auszuüben. Es stellt dich so dahin, so wie du bist. Es stellt dich, du stehst sozusagen nackt vor ihm und du kannst vor ihm nichts verbergen. Und darum meiden Menschen das Wort. Darum hassen sie, darum werden sie lieber unterhalten. Darum singt man lieber, als dass man das sich unter das Wort stellt. Darum macht man gerne Schauspiele oder darum lieber Aktivitäten und darum lieber alles Mögliche. Nur nicht bloß das Wort, weil es diese Wirkung in sich hat. Es stellt den Menschen bloß. Es beginnt die Wirkung der Reinigung. Und das Erste in der Reinigung, der Schmutz kommt hoch. Und darum hassen viele Menschen das Wort. Aber das ist die Wirkung, das ist diese Reinigung, es legt alles frei. In Johannes Kapitel 15, das ist der nächste Brief, ich bereite mich gerade parallel für die Frauenfreizeit vor. Und dieser Abschnitt hat es mir echt angetan. So, alle Frauen, die kommen, werden wir das uns mal anschauen. Johannes 15. Auch das ein sehr bekannter Abschnitt. Es geht um den Weinstock und die Reben und um Fruchtbringen und all diese Dinge. Ich möchte aber nur auf eine Aussage. Vers 3. Schaut mal. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Was macht rein? Das Wort. Jetzt ist natürlich wichtig, welches Wort? Das war das echte Wort, das richtige Wort. Nicht jedes Wort macht rein, aber das Wort, das Jesus geredet hatte, das ist die Botschaft, das, was er verkündigt hatte, was Inhalt seines Wesens und seines Werkes ist, dass dieses Wort, allein, dass sie sich unter dieses Wort stellen, dieses Wort hören, das wirkt in ihnen, das macht sie rein. Darf ich euch das als ermutigend sagen? Positiv. Das Einzige, was du und ich machen müssen, ist was? Uns diesem Wort aussetzen. Du musst dich nicht reinigen. Du musst nicht gucken, wo ist noch Dreck? Und diese Selbstreinigung, Selbsterlösung. Das, was du und ich, deine und meine Aufgabe ist, unser Leben in das Licht des Wortes stellen, uns unter das Wort oder in das Wort hineinbegeben. Darf ich sagen, wirklich da eintauchen, komplett in dem Wort eintauchen. Und ich bin davon fest überzeugt, das Wort wird das hervorbringen, zu das Gott gesandt hat. Es hat seine Wirkung in sich. Ich kann hingehen und ermutigen, ich kann hingehen und praktische Anweisungen geben und ganz praktisch alles machen. Und dann kann man es machen und kann sein, es gelingt. Und dann kann sein, dass man es probiert und es gelingt nicht. Der Punkt ist, das ist nicht deine und meine Aufgabe. Deine und meine Aufgabe ist, meine ist, euch das Bad einzuschütten, reichlich das Wort auszugießen. Eure Aufgabe ist, euch da hineinzusetzen, drunter zu stellen. Die Bereitschaft, sich unter dieses reinigen Wort auszuliefern. Ich bin fest davon überzeugt, ob du willst oder nicht, es wird diese Wirkung haben, wenn es das Wort ist. Es wird diese Wirkung haben. Es hat die Kraft in sich. Es hat diese Kraft in sich. Also, in Johannes 17 sagt Jesus, Vers 17. Wir sind ja in diesem ganzen Zusammenhang der Heiligung. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist in der Art und Weise, wie wir geheiligt werden, wie wir gereinigt werden. Durch sein Wort. Also, der Ort oder der Gegenstand, das gereinigt werden muss, ist dein und mein Leben. Und ich sage bewusst, ganzheitlich, dein komplettes Leben. Mit all den Empfindungen, mit all den Bedürfnissen, mit all den Nöten und Problemen, mit all den Empfindungen, mit all den Entscheidungen, mit all dem Wollen und Wünschen, all das muss unter diese Reinigung, Wirkung des Wortes gestellt werden. Die Art eben, wir müssen uns der Wahrheit ausliefern und die Wahrheit wird das ans Licht bringen, was notwendig ist. Das ist die Art und Weise übrigens, wie Jesus dich und mich vollkommen darstellt. Das ist die Art und Weise, wie er gerade dich und mich vorbereitet für die Hochzeit. Ich hoffe, du weißt das, dass gerade das der Prozess ist. Ja? Also wir leben auf eine Hochzeit hin. Auch wenn ihr vielleicht schon müde seid von Hochzeiten, so im russlandsdeutschen Kontext manchmal sagen, okay, wieder eine Hochzeit und dann gibt es so Jahrgänge, dann 5, 6, 7, 12, 14 und dann, okay. Aber das ist die Hochzeit, die wichtigste Hochzeit. Und wie jede Braut sich in gewisser Weise darauf vorbereitet oder andersrum auch vorbereitet wird. Sie wird geschmückt und vorbereitet, vorher muss sie auch wahrscheinlich geduscht haben, ich hoffe doch schwer. Und all diese Dinge. Im Prinzip ist das, was jetzt passiert. Jesus Christus bereitet sich eine Braut. Wisst ihr, wie sie da stehen soll? Ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Dreck, ohne irgendwas. Und das, was jetzt passiert, er reinigt sich diese Braut. Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5. Ab Vers 21 haben wir diese Anweisung. Im Prinzip wie die Frauen und die Männer und die Kinder und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes leben sollen. Und dann heißt es, ich lese euch Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also Christus, Gemeinde. Also Mann, Frau, da passiert etwas, da gibt es eine Hochzeit und all die Mechanismen, die ablaufen. Und dann sagt Paulus übrigens, Mann, Frau gibt es nur, weil Christus in die Gemeinde gibt. Und Mann, Frau sind nur ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Das Eigentliche, um was es hier geht, ist Christus und die Gemeinde. Das Eigentliche ist nicht Frau oder Mann. Die Beziehung zwischen Frau und Mann und Kinder, das ist das nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist das Evangelium. Und dann sagt er Folgendes. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Also Christus ist derjenige, der den Leib, das ist die Braut, rettet. Und dann spricht er zu den Männern und sagt, was Liebe bedeutet. Wichtig, was Liebe bedeutet. Wie man die Frauen lieben soll. Versage ich. Aber das ist die Wahrheit. Und da muss man sich rein drunter stellen. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen. Wie? Durch das Wasserbad im... Seht ihr, wie Paulus genau dieses Bild gebraucht? Hier geht es auch das Thema von Liebe. Und was ist der Ausdruck der Liebe? Worin zeigt sich die Liebe? Ich will schon wieder etwas vorgreifen. Die Liebe zeigt sich nicht darin, dass man einem begegnet und schön anlächelt und sagt, hallo, dass man Küsschen hier, Küsschen da, eine Umarmung hier, ein Händedruck und dass man sagt, ach, schön, dich gesehen zu haben, man geht. Man hat ihm nichts Schlechtes gesagt, man hat ihm nicht beleidigt und man hat ihm, was weiß ich, nicht an seine bösen Taten erinnert, sondern so, man ist gegangen und alles schön in Harmonie. Das ist nicht die Definition der Liebe. Hauptsache, es läuft gut bei uns, weil wir sagen uns nichts, wir ermahnen uns nichts, wir lieben uns einfach so, wir nehmen uns an, wie wir sind und eben sind freundlich zueinander. Die Liebe, die hier definiert ist, ist eine absolute Selbstaufgabe, sogar bis in den Toten, wie Jesus sagt. Und mit welchem Ziel? Mit welchem Ziel? Heiligen und reinigen. Aber wie willst du heiligen und reinigen, wenn du nicht wäschst? Und hier sagt Paulus, Jesus Christus hat ein Ziel. Er drückt seine Liebe zu seiner Frau so aus, indem er sie sich komplett für sie hingibt und in dieser kompletten Hingabe ein Ziel hat, nämlich sie zu sauber zu bekommen sozusagen. Wie macht er das? Durch das Wasserbad im Wort. Er gönnt ihr ein Bad. Er taucht sie hinein in sein Wort hinein. Und das ist der Prozess. Das ist, was er macht. Sie muss unter sein Wort kommen. Das ist die Art und Weise. Nur ein Tipp, Männer an die Frauen, wenn ihr eure Frauen verändert haben wollt, gibt es nur einen guten Weg. Bringt sie unter das Wort. Unter das Wort. Dann wird das Wort schon das hervorbringen, was sein soll und nicht das hervorbringen, was du haben willst. Sondern das ist die Art und Weise. Aber interessanterweise bringen die Frauen die Männer unter das Wort. Das ist leider verkehrt, aber das ist ein anderes Thema. Das behandeln wir dann beim Ehewochenende. Das kommt dieses Jahr um einiges vor, gell? Aber der Punkt ist, hier ist das Bild wiederum, der Ausdruck der Liebe ist ein Ausdruck der Reinigung. Und zwar wird wiederum das Bild genommen von Wasserbad. Und das, woran man da aufgeht, ist das Wort Gottes. Also viel Wasser aufschütten, viel, viel davon bringen. Gehe ich mit euch ein Stück weiter. Wie geschieht dann diese Reinigung? Also wir haben uns den Gegenstand der Reinigung angeschaut, das ist um dein, mein und mein Leben. Petrus schreibt von der Seele. Wir haben uns das Mittel angeschaut, zumindest kurz. Das Mittel ist das Wort, durch das wir gereinigt werden. Das ist das Wort Gottes, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und jetzt möchte ich die Aneignung. Wie kommt man unter die Wirkung von diesem Wort? Schaut mal, was Petrus schreibt, wir gehen zurück. Petrus schreibt, Vers 22, da ihr eure Seelen, also euer Leben, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Was bedeutet das? Hier haben wir den Prozess oder hier haben wir den Weg der Reinigung. Also das Leben muss in das Wasserbad im Wort. Es muss unter die Wahrheit. Und wie geschieht diese Reinigung? Indem ich Gott gehorsam bin und mich in diese Wahrheit stelle oder mich unter diese Wahrheit stelle, indem ich den Glaubensgehorsam lebe gegenüber der Wahrheit. Das heißt, ich will es so sagen, indem ich die Wahrheit im Glauben annehme, indem ich die Wahrheit akzeptiere, indem ich die Wahrheit als wahr sein lasse und sage, es ist wahr, ich nehme es im Glauben an, ich stelle mich unter das Wort darf mich reinigen, es darf in mir Dinge aufbringen und entblößen und mich nackt und bloß darstellen, es darf mich reinigen. Und ich glaube, liebe Geschwister, an diesem Punkt scheidet nicht nur ein Ungläubiger, sogar ganz oft Gläubige, weil oft die Wahrheit nicht an uns rein darf. Wir haben unsere Vorstellung von unserem Leben. Wir haben unsere Vorstellung, was ein gelingendes Leben ist oder was lebenswert ist. Ob Christ oder nicht, spielt keine Rolle. Wir haben eine Vorstellung. Und dann gibt es eine Wahrheit, die wir hören. Und dann sagen wir, nee, kann nicht sein. Nee, das passt nicht mit meinem Leben. Das ist nicht etwas... Ich sage so, solange man nur das hört, was nun mein Leben bestätigt, dann sind wir froh, sind, ja, danke, gute Predigt. Aber sobald eine Wahrheit kommt, die mich aufrüttelt, die mich hinterfragt, die auf einmal mich sogar bloßstellt, dann kommt eine Reaktion und dann, nee, das kann gar nicht sein. Bis dahin, dass sogar die Krawatte vom Prediger einfach hässlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist alles falsch und alles, dann wird abgelenkt von der Wahrheit und es sucht man sich Haufen Gründe, warum man sich nicht unter diese Wahrheit stellen möchte. Und es gibt dann alles Mögliche, das Leben und sein Leben und die Umstände und die Länge von der Predigt oder das Licht oder die Tontechnik oder die Geräusche, alles Mögliche ist der Grund, warum man sich nicht unter diese Wahrheit stellt. Man will es nicht. Darf ich euch noch mal kurz wieder den Hebräerbrief kurz reinnehmen? Hebräer Kapitel 3 noch einmal. Oder 4 ist es schon, 4. Eine Hand bleibt im Petrusbrief. Hebräer 4. Der Hebräerbriefschreiber hat ja Angst, dass die Gemeinde die Ruhe verfehlt. Das heißt, dass sie gar nicht in der Ruhe sind. Das heißt, sie nicht in Christus sind, nicht in dem wahren Schabbat. Die noch nicht zur Ruhe gekommen von ihren Werken, die bemühen sich. Und wisst ihr, was der Grund ist? Schaut mal Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Es gab nämlich ein Evangelium. Ihnen wurde die Wahrheit gepredigt. Ihnen wurde die Wahrheit dargelegt. Und dann heißt es aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es gehört haben, sich nicht mit dem Glauben verband. Das ist nämlich der Punkt. Das eine ist das Hören. Jetzt ist es die Frage, ob wir in unserem Glaubensgehorsam das für uns in Anspruch nehmen, ob wir es zulassen, ob wir das annehmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist das in der Art und Weise, schreibt Petrus, ihr habt euer Leben gereinigt. Wie? Ihr wart der Wahrheit gegenüber gehorsam. Ihr habt euch aufgegeben in diese Wahrheit und ihr habt angenommen, was diese Wahrheit über euch sagt. Auch wenn es hässliche Dinge waren. Aber ihr habt es angenommen. Ich glaube, dass hier geht es um diesen Glaubensgehorsam gegenüber die Wahrheit. Ich muss euch persönlich sagen, das war meine Bekehrung, indem ich die Wahrheit angenommen habe. Das war meine Reinigung. Aber das ist auch permanent meine Waschung. Und ich weiß es. Es gibt Zeiten, da lebt man nach dem Fleisch und nach seinen eigenen Vorstellungen und seinen eigenen Lebensbereichen. Und dann kommt man gegenüber der Wahrheit. Dann lese ich. Und dann, ich weiß, das gilt mir. Ich weiß, das ist mein Leben. Ich weiß, das Wort Gottes stellt mich hier bloß und überführt mich. Knallhart. Und es gibt Momente, dann wehre ich mich da. Es gibt viele Gründe, warum ich anführen kann, um das nicht für mich in Anspruch zu nehmen. Und ich kenne diesen Moment, ich hoffe ihr auch, in dem Moment, wo ich aber das annehme und sage, Herr, du hast recht, das bin ich. Und das ist genau das, was ich brauche, das überführt mich. In dem Moment, wo ich mich dieser Wahrheit ausliefere, wisst ihr, was dann kommt? Mein Gewissen wird sauber. Meine Seele wird sauber. Mein Leben wird sauber. Sauberer. Denn es gibt noch einige Momente, Bereiche, da muss das genauso durch. Aber ich persönlich kenne das. Ich habe konkrete Stellen von mir vor Augen, konkrete Situationen, wo ich sitze oder liege oder wie auch immer und ich lese und ich weiß, das trifft mich. Und dann sage ich, Herr, du hast recht. Und auf einmal, ich empfinde, wie der Dreck abgewaschen wird. Und ich bekomme ein reines Gewissen vor Gott. Weil ich mich unter diese Wahrheit stelle und das Wort mir das sagen lasse, was es sagen will. Also die Aneignung der Reinigung, damit dieses Mittel der Wahrheit an mir wirkt, ist der Glaubensgehorsam. Und ich sage bewusst Glaubensgehorsam. Petrus schreibt über den Gehorsam. Wir wissen, von welchem Gehorsam er redet. Wir sprachen darüber schon in Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch den Begierden nicht an. Das ist die Bezeichnung. Das sind wiedergeborene Menschen. Und was zeichnet sie aus? Die mich lieben, die halten meine Gebote. Das ist ein Gebot. An Jesus Christus glauben, sich dieser Wahrheit ausliefern. Also, könnt ihr mir soweit den Weg folgen, der Reinigung? Jetzt kommen wir zum nächsten. Was ist die Folge dieser Reinigung? Was ist die Auswirkung, wenn wir so uns diesem Wort ausliefern? Und das ist herrlich. Bevor ich das sage, gehe ich einen Schritt zurück. Wir in dem ganzen Kontext von Vers 22 haben wir doch über das Echtzeitzeichen der Bruderliebe geredet, der Liebe zu den Geschwistern. Und jeder von euch weiß, wie hart das ist. Und wir wissen jetzt ganz genau, dass das der größte Mangel in der Gemeinde Jesu ist. Also ich sage, das ist das Grundproblem. Ein rechtes Verständnis von Christus und eine ungeheuchelte Liebe unter den Geschwistern. Diese zwei sind die Grundprobleme. Und das sind die zwei Dinge, die Jesus uns geboten hat. Die gesagt, das sind die Dinge, die wir bewahren sollen. Den Glauben an Jesus und die Liebe zu den Geschwistern. Aber das sind genau das, die zwei Grundprobleme. Kein Wunder, weil der Feind arbeitet da nicht ununterbrochen. Das ist sein Feld, weil darin wird der Sohn und der Vater verherrlicht. Also, wir wissen, wie schwer das ist. Darf ich will euch einen Weg gehen, mit euch einen Weg gehen oder etwas sagen. Wenn wir versuchen, je mehr wir versuchen zu lieben, umso mehr werden wir scheitern. Denn wir können aus uns heraus, wir sind einfach nicht in der Lage. Wisst ihr warum? Das Grundproblem ist, wir sind so selbstverliebt. So, es muss einen anderen Weg geben. Und wenn ich sage, oh, wenn wir schlechtes Gewissen haben, ich habe schon wieder nicht geliebt. Oder, oh, und dann, okay, nächstes Mal bemühe ich mich. Und dann, wisst ihr, was oft dabei rauskommt? Geheuchelte Liebe. Da kommt jemand und dann, als Geschwister muss man ja dann. Und ganz ehrlich, oft spürt man das, oder? Ob das echt ist oder geheuchelt ist. Ob jemand dich eigentlich nicht mag, aber jetzt ein schönes Gesicht macht. Ich meine, immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Was hier passiert oder was Petrus beschreibt, er sagt, wenn man, oder das Erlösungswerk Jesu Christi, ist so grundlegend reinigend, dass wenn man sich im Glauben und im Gehorsam sich dieser Wahrheit ihm gegenüber ausliefert, etwas passiert, nämlich, ich lese euch noch mal vor, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Dass wir eine ungeheuchelte Bruderliebe haben, was ungeheuchelt ist, denken wir auch noch darüber nach, dass das möglich ist, bedarf der Reinigung des Lebens. Und das kannst du und ich nicht machen. Aber du kannst ihm ausliefern und Jesus dein Leben reinigen lassen, damit du in der Lage bist, diese Liebe zu leben. Du bringst sie niemals selbst hervor, kannst du auch nicht, denn diese Liebe muss ausgegossen werden durch den Heiligen Geist in dein Leben. Es ist eine göttliche Liebe. Der Maßstab ist so hoch, dass du und ich es nicht leisten können. Ihr Männer liebt die Frauen wie? Ihr es halt hinkriegt. Wie viel Kraft ihr habt. Wie viel Liebe ihr aufbringen könnt. Am besten viel, aber ein bisschen, so gut es geht. Der Maßstab ist, liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde. Jesus ist für sie gestorben, verließ die Herrlichkeit des Vaters. Liebe Männer, wer von uns kriegt das hin? Wer hat es schon mal hingekriegt? Das ist ein Maßstab, den du und ich niemals erreichen können. Aber ich behaupte, dass das, was das Ziel ist, dass Jesus dein und mein Leben so reinigen möchte, dass diese Liebe durch uns strömen kann. Denn die Kanäle sind übelst verstopft. Die Poren sind zu. Da kommt kein einziges Aroma der Liebe hindurch. Ja, ihr wisst ja, dass die miteinander können, sich gut riechen können. Ein Phänomen, das Gott geschaffen hat. Aber er musste das auch machen. So, dass man sich gut riechen kann. Da wir sind nicht in der Lage, weder durch die Poren noch durch den Mund noch durch die Augen, diese Dinge sind zu. Und wir brauchen eine Grundreinigung, das Hinfälligen, das bedürftigen Menschen, das ist ein Grundbedürfnis. Diese Grundreinigung muss geschehen, damit der Mensch in der Lage ist, überhaupt zu lieben. Und das ist das Ziel. Ich behaupte Folgendes. Das, was hier heißt, die Bruderliebe, ist die Folge der Reinigung. Es heißt nicht, so geht hin und reinigt dann und liebt, sondern die Folge, sich der Aussetzung dem Wort Gottes, das, was dabei herauskommt, wir werden von Tag zu Tag oder andersrum, je mehr wir uns dem Wort Gottes ausliefern, umso mehr werden wir in der Lage, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Diese Wirkung wird geben, nicht 100%, das wird sein, wenn Jesus wiederkommt, aber es wird mehr und mehr kommen, es wird kommen. Denn es wird uns nämlich, ich greife schon vor, das wollte ich erst da sagen, auf der anderen Seite, was es mit uns machen wird. Also, die Bruderliebe ist die Auswirkung oder Folge der Reinigung durch die Wahrheit. Ist die Folge. Was diese Bruderliebe, das ist ja Philadelphia, das Wort das wir als Philadelphia haben, Philadelphos hier an dieser Stelle, in allen Variationen der Übersetzung, im Einfachen aus den Bruder liebhabend. Und mit dem Bruder wissen wir, dass es weit mehr als nur ein Mann ist oder der Bruder, sondern Geschwister. Darüber sprachen wir schon, ja? Und ich glaube, mittlerweile wisst ihr das, wenn es von den Brüdern die Rede ist, die Frauen mit habe ich euch gesagt, wie das Wort Geschwister kommt? Von Schwester? Geh ist die Verstärkung von etwas. Laufen, gelaufen, schreien, geschrien, geh. Gnade übrigens ist die Gnade, nahen und geh, verstärkte Form von nahen. Gnade kommt da das Wort. Also etwas wird verstärkt. Und interessanterweise ist Geschwister von Schwester und die Verstärkung von Schwester ist dann Geschwister. Und das meint nicht nur Schwester, das meint nämlich Geschwister, da gibt es nämlich männlich und weiblich. Ich finde es schön, dass im Deutschen, dass das Deutsche das Gegenstück zu dem griechischen Bruder ist. Das ist ähnlich, das ist nicht nur männlich, Brüder und so eingeschlossen, so ähnlich wie Schwestern oder Geschwister nicht nur für die Frauen gilt. Könnt ihr mir, ja? So, das, hier ist die Rede von den Geschwistern, die liebhabend. Was diese Liebe bedeutet oder was diese Liebe ist, sagt Petrus, nämlich eine ungeheuchelte Bruderliebe. Ich will so sagen, echte Reinigung durch das Wort bringt eine ungeheuchelte Liebe hervor. Keine echte Reinigung durch was weiß ich für ein Wort oder eine Pseudoreinigung oder gar keine Reinigung bringt eine Bruderliebe hervor, aber keine ungeheuchelte. Sie bringt eine geheuchelte Liebe vor. Das Wort hier, was als ungeheuchelt übersetzt wird, gibt es verschiedene Nuancen. Im Kontext wird das verschieden im Griechischen Testament gebraucht, also im Neuen Testament. Aber die Übersetzungsnuancen, finde ich, geben uns ein gutes Spektrum, was Petrus damit meint oder was das Wort Gottes damit meint. Es kann zum Beispiel übersetzt werden mit echt. Es bringt echte Liebe hervor, eine echte Bruderliebe. Nicht eine falsche, eine echte. Man kann auch übersetzen, es bringt eine aufrichtige oder sogar im Extremsten eine wahre, im Gegensatz zum eine falsche, gelogene. Man kann sogar übersetzen, manche sagen, man kann sogar übersetzen, eine nicht geschauspielte. Also dieses geheuchelt, das ist, man kann es schauspielern. Bevor wir Schluss machen, gebe ich heute euch noch zwei Aspekte und damit schließen wir für heute. Zwei Aspekte, was diese Bruderliebe ausmacht. Was bedeutet ungeheuchelt? Das eine ist, entweder man würde gerne dazugehören zu den Brüdern und Schwestern. Aber wie soll ich die Brüder und Schwestern lieben, wenn die Liebe nicht mein Herz ausgegossen ist? Wisst ihr, dass nicht jeder Christ ist, der in unseren Reihen sitzt und nicht jeder, der in die Gemeinde kommt und die Gemeinde in die Kirche sozusagen, das ist uns klar, oder? Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe mich mit 22, oder ich wiedergeboren wurde ich mit 22, geglaubt habe ich, Anführungsstrichen, seit ich ein Baby bin. Ich bin so drin aufgewachsen. Aber als ich die Liebe Gottes in Jesus Christus erkannt habe, ist sie in mein Herz ausgegossen. Ab da war ich überhaupt erst in der Lage, so zu lieben wie Christus. Zumindest zu 0,00002%. Aber es begann etwas in mir. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal wirklich vom Herzen, ungeheuchelt, echt, wahr, nicht geschauspielt, zu Jesus gesagt habe, ich liebe dich. Boah, hat sich das gut angefühlt. Das war, ich kann euch sagen, das war echt. Ich musste nicht sagen, ich liebe Jesus, aber fühlte dabei nichts. Und wisst ihr, wie viele Christen das schauspielern? Wie viele sagen, ich liebe Jesus, ich glaube Jesus. Dieses Wort ungeheuchelt gebraucht die Bibel in Bezug auf die Liebe. Paulus spricht davon, von dieser ungeheuchelten Liebe, mindestens zweimal. Jakobus spricht von der Weisheit, die von oben kommt, die ungeheuchelt ist, echt ist. Paulus spricht an Timotheus in beiden seinen Briefen vom Glauben, der ungeheuchelt ist. Also man kann etwas haben oder man kann so tun, als ob. Man kann so tun, als ob man glaubt. Man kann so tun, als ob man weise ist. Man kann so tun, als ob man liebt. Aber man fühlt es nicht, man hat es nicht. Kein Wunder. Man kann es nicht hervorbringen. Und man bemüht sich, dann guckt man, wenn sie sich lieben, dann machen sie das. dann umarmen sie sich. Ja gut. Und wenn sie sich lieben, dann grinsen sie sich an. Dann grinst man. Ja. Wenn sie sich lieben, dann besuchen sie sich. Ah gut, dann besuche ich auch. Wenn sie sich lieben, dann manchmal helfen sie sich. Dann geht man helfen. Wenn sie sich lieben, dann essen sie zusammen. Dann isst man. Sie kann alles machen. Und man macht es, und man macht es. Und irgendwann mal merkt man, oh, ich bin so müde. Immer essen gehen, immer einladen, immer helfen, immer, oh, ich bin satt. Und warum lädt mich niemand ein? Warum, ja? Ich bin müde davon. Immer geben, 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 geben. Was sagt die Bibel über die Liebe, von der wir hier reden? Sie neidet nicht, sie rechnet nicht an, sie sucht nicht das Ihre, sie sucht, braucht nicht Vergeltung. Gell? 1. Korinther 13, ihr kennt das, den Klassiker. Übrigens, das ist die herrlichste Umschreibung der Liebe Gottes. Da geht es nicht um deine, meine Liebe und was wir brauchen für die Hochzeit. Das ist nicht das Thema. Hier geht es, wie Gott dich liebt. Das ist die Liebe Gottes in höchster Perfektion. Und dann machen wir das nach und irgendwann mal kommen wir an unsere Grenzen, weil wir werden müde. Wir schaffen es einfach nicht. Wisst ihr warum? Es gibt keinen Grund geben. Wir haben sie nicht. Und wir können sie eine Zeit lang, vielleicht sogar einen Großteil unseres Lebens, schauspielern. Und davon redet Petrus. Wenn wir unser Leben nicht gegen die Wahrheit reinigen, durch das Wasserbad im Wort, dann werden wir unser Leben lang die Liebe, die Bruderliebe schauspielern müssen. Dann wird das eine geheuchelte Liebe sein. Und ich meine es nicht mal böse, sondern ich spreche das als eine Tragik. Das ist, man meint es ja gut, man will ja ein guter Christ sein, man will ja das tun, was ja die Bibel sagt, liebt einander. Der Anspruch ist ja da, ich will das. Und dann bemüht man sich. Und der Punkt ist, man bemüht sich zu lieben und scheitert daran, weil man nicht das tut, was man tun sollte. Was müssen wir tun? Uns reinigen lassen. Wir arbeiten in der Liebe und scheitern bitterlich, weil keine Reinigung da ist. Wisst ihr warum? Weil solange keine Reinigung da ist, deine Motive abgrundtief falsch sind. Deine Motive vom Fleisch und von der Selbstsucht bestimmt sind. Dann wirst du auf die lange Dauer nicht lieben können. Du wirst irgendwann sagen können, ja wo aber ich? Unmöglich. Solange diese Motive nicht gereinigt sind. Ist mir in den letzten Tagen so deutlich geworden. Bin ich nicht in der Lage, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Denn seine Motive waren absolut selbstlos und absolut rein. Und darum geht es hier. Darum geht es hier, dass wir diese Liebe hervorbringen sollen. Also der eine Aspekt und der eine Ausgangspunkt ist, dass ich bin nicht wiedergeboren. Ich bin nicht gereinigt worden. Ich wurde noch nie dieser Waschung ausgesetzt. Und darum muss ich permanent schauspielern. Ich muss permanent Liebe schauspielern. Und darum ist die nicht wahr und darum ist sie geschauspielt, nicht echt. Im Griechischen kann das Wort sogar mit oder ist aufrichtig, ist nicht aufrichtig. Es gibt natürlich einen anderen Aspekt. Man will so tun, als ob. Wie heißt das Russische? Schön. Gut, dass du Russisch kannst. Ja, mein Vater sagt auch immer, es ist viel präziser, aber ich glaube es ihm. Ich bin froh, dass ich ins Deutsch habe und das Griechische in der Fülle. Da haben wir ein breites Spektrum, ist Wahnsinn, Wahnsinn. Aber lass mich noch einen anderen Aspekt ganz kurz erwähnen und Schluss machen. Ist es okay? Ich habe 2 Wochen nicht gemacht, jetzt kann ich auch ein bisschen überziehen. Das Herz ist wieder voll. Einen anderen Aspekt, von ungeheuchelt. Die Liebe, die gereinigte Liebe ist auch eine wahrhaftige Liebe, eine nicht geschauspielte Liebe. Das heißt, wenn Sünde da ist, wenn Rebellion da ist, wenn Ungehorsam da ist, wenn Dinge da sind, die in die Gemeinde Jesu nicht gehören, aber wir Einheit Schauspieler. Wir tun so, als ob nichts ist. Weil ja Liebe eint und Leere trennt. Weil wir ja nicht jemanden Wer bin ich, dass ich richte und richtet, spaltet und all diese, ihr kennt diese ganzen Gedankenspielereien. Wenn wir, und das ist die Möglichkeit, so zu leben, eine geheuchelte Bruderliebe, indem man sich der Wahrheit, dem Bad nicht aussetzt. Das Bad setzt Sünde frei. Das setzt Dreck frei. Und es wäre lieblos, wenn wir die Glaubensgeschwister nicht unter die Wahrheit stellen. Aber was erwarten wir, was kommt dabei raus? Immer Fröhlichkeit, immer Lächeln, immer tolles Gefühl, immer Harmonie. Wenn wir die Wahrheit aussetzen, dann kommen auch Dinge raus, die uns gar nicht gefallen. Aber es ist ja Liebe und wir dürfen das nicht. Und ich glaube, dass oft da auch geheuchelt wird. Dass man sozusagen um des sogenannten Friedens willen eine Liebe vorheuchelt. Aber eine Liebe gegen die Wahrheit gibt es nicht. Es ist keine echte Liebe. Es ist eine geschauspielte Liebe. Und das geschieht Tag ein, Tag aus, quer durch die Gemeinden. Weil das Motto lautet, Christen müssen sich ja lieben und an der Liebe wird man uns erkennen. Also müssen wir uns lieben. Und dann spielt man Liebe. Und dann guckt man an, ja, wie macht man das mit der Liebe? Und dann macht man halt bestimmte Dinge, wie Liebe halt funktioniert. Aber die Wahrheit hat da nichts zu suchen. Zwei, drei Stellen ganz kurz und dann bin ich fertig. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18. 1. Johannes 3, Vers 18. Johannes schreibt, Kinder, der ganze Kontext, den haben wir schon miteinander erarbeitet. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Seht ihr das? Vers 18, Kapitel 3, Vers 18. Kinder, lasst uns lieben, nicht mit der Zunge und mit Worten allein, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Der Ausdruck der Liebe ist nicht nur, dass man darüber redet. Das zeigt sich in dem, wie wir es tun. Und was ist das Tun? Harmonisch sein. Was ist das Tun? Sich der Wahrheit aussetzen. Waschen. Für Jesus. Der Ausdruck der Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist darin, die Gemeinde zu waschen. Und die Wahrheit kam in diese Welt. Und die Welt sagt, das ist das Schönste, was wir gesehen haben. So liebevoll. So schön. Sie hassten es. Aber es war ein Liebesdienst. Es war ein reinigender Dienst. Denn ohne Notwendigkeit, dass man sieht, dass man schmutzig ist, entsteht kein Bedarf der Reinigung. Epheser Kapitel 4, nochmal ganz kurz. Epheser 4. Ich schaue, wer heute da ist, ob ich Ärger kriege oder nicht, dass ich überziehe. Epheser Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt des Christus ist. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Merkt ihr, wie diese Dinge zusammengehören? Liebe und Wahrheit. Die kann man nicht voneinander trennen. Ich schließe an diesem Punkt so für heute. Wisst ihr, was uns so zueinander bringt und was uns gegenseitig die Liebe schafft? Wenn ich die gleiche Wahrheit liebe wie du, dann werden wir uns lieben. Wenn ich das Gleiche liebe, was der andere liebt, das wird uns einen. Und das wird eine Liebe zueinander schaffen. Ich erlebe das immer wieder. Wenn Menschen kommen, die genau das Gleiche, die Liebe zum Wort Gottes haben wie ich, boah, ich liebe die wirklich sehr. Oder wenn die Menschen Jesus lieben wie ich, was unvorstellbar ist, aber sie sagen das, und tausendmal mehr, wie du sagst. Und wenn ich diese Liebe sehe, dann entsteht etwas. Wenn das echt ist, und man spürt es, ob es echt ist, man spürt es, dann entsteht eine Verbundenheit, unglaublich, unglaublich. Aber wenn es gespielt ist und geheuchelt ist, das ist so eine künstliche Atmosphäre. Da fühlt man sich nicht wohl, obwohl irgendwie keine Probleme gibt. Also, der Gedankengang, der Gegenstand der Reinigung ist dein und mein Leben. Die Art, wie gereinigt wird, ist das ein Wasserbad in der Wahrheit. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist das Evangelium. Die Aussetzung, du und ich, das ist deine und meine Verantwortung, dieses Bad zu nehmen, im Glauben gehorsam Schritt zu tun und diese Wahrheit annehmen für dein Leben. Die Folge dieser Reinigung, Schritt für Schritt, je öfter du dich darin wäschst, je beharrlicher du darin bleibst, kontinuierlicher das in Anspruch nimmst, umso mehr wird eine echte Liebe in deinem Leben wachsen. Falsche Motive, falsche oder selbstsüchtige Gedanken, Selbstmitleid, all diese Dinge werden durch dieses Bad aufgedeckt und der Geist Gottes vermag, sie zu reinigen, vermag Neues darin zu schaffen. Dann werden wir wachsen. Hat jemand gerade was gesagt? Nein? Nächste Bibelstunde, nächsten Mittwoch, geht es gleich weiter, wollen wir uns einen kleinen Test unterziehen. Ich mache mit euch einen Test. Also wir schreiben keinen in dem Sinne, einen mündlichen, nein, einen geistlichen. Ja. Wir wollen uns anschauen, was Petrus darüber schreibt. Woran merkt man, ob das eine ungeheuchelte Bruderliebe oder eine geheuchelte Bruderliebe ist? Woran kann man das erkennen? Petrus sagt uns was in dem Wort. Und wenn wir das gemacht haben, was in der gleichen Bibelstunde hoffe ich, werden wir zu dem Punkt kommen, dass wir uns über die Notwendigkeit der Wiedergeburt uns Gedanken machen müssen, was der Schlüssel für die ganze Geschichte ist. Okay. Also ich danke euch für die Geduld und ich hoffe, ihr seht es mir nach, die Überziehung. Ich bete. Wie gut, dass wir unter diesem neuen Bund sind. Unter diesem Bund der besseren Stiftung, hat der bessere Verheißungen, in allem besser, weil er viel tiefer geht und weil er viel umfassender ist und weil er ganzheitlich ist. Weil er in uns schafft, was wir selber niemals hervorbringen können. Eine Reinigung unseres Lebens. Und das brauchen wir, das brauchen wir. Und ich bitte dich, Herr, schaff in uns das Wollen, das Vollbringen, dass wir in diesem Glaubensgehorsam bereit sind, uns mit allen Konsequenzen, uns dir so auszuliefern, dass dein Wort das mit uns machen darf, wozu du es gesandt hast. Ich bitte dich, Herr, bestätige es in den Herzen der Zuhörer und lass sie das spüren oder diese Wirkung haben an uns, an unseren Herzen, die du möchtest. In deinem Namen. Amen.